Liebe Menschen, liebe TazhörerInnen, unsere Recherchen sind sehr aufwendig. Manche so sehr, dass wir nicht alles in der Printzeitung unterbringen können. Zum Glück müssen wir das auch nicht, denn die Taz ist auch hörbar. Mein Name ist Jansed İçpınar. Ich bin verantwortlich für die Taz-Podcasts und möchte Ihnen an dieser Stelle eine Recherche meines Kollegen Gereon Asmut empfehlen. Durch einen Website-Eintrag findet Taz-Redakteur Asmut heraus, dass in seinem heutigen Wohnhaus einst die Familie Anschel lebte. Vater Max Anschel wurde 1944 im KZ Stutthof ermordet. Mutter Anna und Tochter Ruth überlebten. Hier erzählt Asmut alles, was er über die Familie herausgefunden hat. Es ist eine Geschichte von Verrat durch NachbarInnen. Es zeigt aber auch, wie leicht heute jeder von uns zur NS-Geschichte recherchieren kann und vor allem, was das Wissen darüber mit einem macht. Sie hören nun Teil 4, vorgelesen von Gereon Asmut und Stella Lüneberg.
Das Diözesanarchiv am Mariannenplatz. Gotthard Klein ist ein freundlicher Mann. Der Leiter des Diözesanarchivs empfängt mich mit kurzärmeligem Hemd in seinem sommerlichen Büro. Es liegt etwas versteckt in einem Gebäude unweit des Mariannenplatzes in Kreuzberg, nur wenige Meter vom einstigen Grenzstreifen, auf dem die Mauer Berlin bis 1989 geteilt hatte. Eine Wand seines Büros ist komplett mit einem deckenhohen Bücherregal gefüllt. Das würden seine Kinder und Enkel wohl nicht mehr nutzen, gibt Klein nach einem langen Gespräch über die wachsende Digitalisierung von historischen Akten zu, die ich sehr befürworte. Denn ohne den leichten Zugang zu solchen Informationen würde es diese Geschichte hier gar nicht geben. Ohne die Digitalisierung wäre ich niemals auf meinen Vormieter Max Anschel gestoßen und die Geschichte seiner Familie, die mich mittlerweile seit Monaten beschäftigt. Und die leichte Auffindbarkeit von Originaldokumenten, so mein Argument, würde zum Beispiel auch SchülerInnen den Zugang zur Geschichte erleichtern, die mit der Recherche auf dem Smartphone groß werden. Klein ist nicht ganz so angetan, denn um die Dokumente zu verstehen, brauche es vielfach immer noch Einordnung und die könnten nur Archivare wie er liefern. Mir hilft er mit seiner Einordnung jedenfalls weiter. Im Diözesanarchiv werden Dokumente aus kirchlichen Institutionen aufbewahrt, auch die des katholischen Hilfswerks, das allein eine Geschichte wert ist. Und die Akten zu Anna und Ruth Anschel, auf die ich über die Fußnote in einer Doktorarbeit gestoßen bin. Margarete Sommer und das katholische Hilfswerk. Das Hilfswerk beim Bischöflichen Ordinariat Berlin, so sein offizieller Titel, war im Sommer 1938 gegründet worden, um den sogenannten katholischen Juden oder katholischen Nicht-Ariern zu helfen, also Menschen, die entweder selbst oder deren Eltern vom jüdischen zum katholischen Glauben konvertiert waren, die nun von den Nationalsozialisten als nicht-arisch eingestuft, diskriminiert, verfolgt wurden. Seinen ersten Sitz hatte das Hilfswerk im damaligen Wohlfahrtshaus an der Oranienburger Straße 1314, direkt gegenüber des Montbijou-Parks. Weil der NS-nahe Hauseigentümer bald schon keine Sprechstunden des Hilfswerks mehr duldete, zog es bereits im April 1939 an die Schönhauser Allee 182 auf das Grundstück der dortigen Herz-Jesu-Gemeinde. Die wesentlichen Informationen zum Hilfswerk finde ich in der Broschüre mit dem Titel »Unter Einsatz des Lebens«, in dem 1988 die ungewöhnliche Arbeit der kirchlichen Institution geschildert wurden. Klein erzählt, dass es in den 1930er Jahren insgesamt drei solcher Hilfsorganisationen für von den Nazis verfolgte Juden gab. Eine von der evangelischen Kirche, die sich vor allem um protestantische Juden sorgte, eine von den US-amerikanischen Quäkern und eben das katholische Hilfswerk. Dessen prägende Figur war Margarete Sommer, die das Hilfswerk ab 1941 leitete. Die promovierte Volkswirtin war zunächst Dozentin an der Sozialen Frauenschule der Alice Salomon und schon dort geriet sie 1934 mit den NS-Machthabern in Konflikt, weil sie sich weigerte, im Unterricht Nazi-Gesetze zu lobern, die Zwangssterilisierung von behinderten Menschen vorsahen. Deshalb wurde sie gekündigt, schrieb Philipp Gessler 2003 in einem kurzen Porträt über Margarete Sommer, als sie von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem posthum als Gerechte unter den Völkern geehrt wurde. Anfangs bemühte sie sich vor allem, Menschen bei der Ausreise, also bei der Flucht aus Deutschland, zu unterstützen, allerdings häufig vergeblich. So berichtet Sommer 1946 von ihren letztlich vergeblichen Bemühungen, Visa für 3000 Menschen zur Einreise in Brasilien zu bekommen. Das Anliegen sei von Monat zu Monat verzögert worden, bis schließlich durch das im Herbst 1941 von der Regierung erlassene Auswanderungsverbot endgültig scheiterte. Tatsächlich gäbe es Anhaltspunkte, dass die Brasil-Aktion an der ablehnenden Haltung brasilianischer Diplomaten in Berlin und Hamburg gescheitert sei, wird Sommer in der Broschüre zitiert. Die Familie Brasch und die Kinderverschickung 1939. Erfolgreicher war das Hilfswerk mit der Organisation sogenannter Kinderverschickungen. Im Februar 1939 startete ein Transport mit etwa 150 jüdischen Kindern nach England. Unter ihnen war der damals 16-jährige Horst Brasch, der in Bournemouth Unterkunft fand. Nach dem Krieg wurde Brasch in der DDR Mitglied im Zentralkomitee der SED und stellvertretender Kulturminister. Sein Sohn Thomas Brasch wurde Schriftsteller und Filmemacher und 1976 nach seiner Ausreise aus der DDR in den Westen die literarische Stimme der aufbegehrenden Nachkriegskinder ostdeutscher Herkunft. Seine Tochter Marion Brasch wurde bekannt als Radiomoderatorin. In ihrem Roman »Ab jetzt ist Ruhe« hat sie von der Geschichte ihrer Familie erzählt. Die liebenswerte, tapfere und sehr lebhafte Frau. Von der Geschichte der Familie Anschel erzählen die Akten, die ich oben im Lesesaal des Archivs auf großen modernen Bildschirmen einsehen kann. Ein Jahr nach Kriegsende, 1946, hat Anna Anschel sich an das katholische Hilfswerk gewendet. Jedenfalls stammen die ersten Unterlagen des Diözesanarchivs zur Familie aus dem Jahr. Am 29. März 1946 schreibt eine Elisabeth Küstermeier einen Brief an die Leiterin des Hilfswerks, Frau Dr. Sommer. Es gehe um den Fall der Frau Anschel, den sie sehr gern der seelsorgerischen Betreuung des Hilfswerks überweisen möchte, schreibt Küstermeier. Anschel sei die Witwe eines in Auschwitz verschollenen mosaischen Nicht-Arias. Sie sei wie ihre 15-jährige Tochter katholisch getauft, habe aber zu ihrer Gemeinde keine oder höchstens nur eine ganz lose Verbindung. Dann beschreibt sie Anna Anschel als liebenswerte, tapfere und sehr lebhafte Frau, die nur ganz schwer über den Verlust des Mannes wegfinde und auch kaum Hilfe an der mit einem viel stilleren Naturell begabten Tochter finde. Es sind diese Sätze, die mir Anna und Ruth Anschel erstmals als Menschen nahebringen. Weit über all die Geburts- und Sterbedaten hinaus, die ich zuvor gefunden hatte. In religiöser Hinsicht scheint sie mir Brachland zu sein, schreibt Küstermeier weiter und bittet die liebe Frau Doktor, Frau Anschel bald zu einer persönlichen Unterhaltung zu bitten, damit gerade in diesem Fall dem Samen Gottes ein gutes Erdreich bereitet werden könnte. Zwei Wochen später lädt Dr. Sommer per Brief die sehr geehrte Frau Anschel zum Gespräch über die Zukunftsaussichten ihrer Tochter. Die religiösen Bemühungen des Hilfswerks tragen schon bald Früchte. In einem weiteren Brief an Anna Anschel vom 24. Februar 1947 freut sich Sommer über die Mitteilung, dass ihre Ruth am 2.2.47 zur ersten Heiligen Kommunion gegangen ist und dass die Mutter sie bei diesem Gang begleitet hat. Sie hoffe, dass sie nun mit dem Heiland eingegangene enge Verbindung sich nie wieder löst. Als Anna Anschel im September 1947 nach Liebenthal zur Erholung fährt, sorgen sich die Mitarbeiterinnen des Hilfswerks um die Tochter Ruth. Sie mag nicht anderswo essen gehen, die Mutter hat gut vorgesorgt und die Tochter kocht gern für sich, heißt es in einer letzten handschriftlichen Notiz, die niedergeschrieben wurde, nachdem Ruth Anschel das Hilfswerk besucht hatte. Ob sich Anna Anschel ursprünglich wegen religiösen Beistands an das Hilfswerk gewendet hatte, bleibt offen. Umso klarer wird ihr eigentliches Ziel in den Nachkriegsjahren. Sie will weg aus der Elisabeth-Kirch-Straße. Am liebsten ganz weit bis nach Amerika. Dafür hat sie allen Grund. Repression, Boykott, Zwangsarbeit und Deportation. Denn der Korrespondent des Hilfswerks ist auch ein Fragebogen des Magistrats der Stadt Berlin beigefügt, den Anna Anschel für eine statistische Erhebung vom 1. Februar 1946 ausgefüllt hat. Darin gibt sie nicht nur an, dass ihr Mann Max Sternträger war und dass neben den mir bereits bekannten Verwandten auch noch seine Cousinen Julchen, Johanna, Nanny und Sally Meyer sowie Kobis Wolf im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Nazi-Regimes umgekommen sind, wie es im Formularvordruck heißt. Anna Antschel beschreibt dort auch, welche Repressalien sie und ihr Mann schon seit Beginn des Nazi-Regimes erleiden mussten.
1933 drang SA-Sturm Stettiner Bahnhof in unsere Wohn- und Gemeinschaftsräume,
heißt es in dem ausgefüllten Formular. Der Stettiner Bahnhof lag rund 700 Meter westlich vom Haus der Antschels. Er war ein Sackbahnhof für Züge Richtung Ostseeküste und wurde im Krieg zerstört. Heute findet man auf dem Gelände nur noch die unterirdische S-Bahn-Station Nordbahnhof.
1938, Geschäftsboykott. Aus den dabei befindlichen Privaträumen wurde auch noch geplündert,
berichtet Anna Antschel weiter. Ihren Mann habe sie
durch Herausgabe von Schmuck freibekommen.
Sie benötige nun dringend
Geschirr und Bestecke, da unser sämtliches Besteck gestohlen wurde. 99 Teile Silber.
Auch ihrem Kinde sei sämtliche Kleidung gestohlen worden. In einer beigelegten ausführlichen Erklärung schildert Anna Antschel die Situation im Jahr 1933, als sie und ihr Mann ihren Schokoladenhandel noch in der Bergstraße 17 hatten.
Bei uns kaufte ein Händler Willi Herz. Als er in unseren Geschäftsräumen war, erklärte er meinem Mann, dass die Bäume in Deutschland nicht ausreichen würden, an denen die Juden aufgehängt werden.
Weil er mit einem Messer ein Hakenkreuz in die Platte des Abfertigungstisches geritzt habe, habe sie in ihrem Zorn dem Mann eine Backpfeife gegeben. Die Folge sei gewesen,
dass bei dem einige Tage später stattfindenden Judenboykott, der SA-Sturm, zu dem wohl dieser Herz gehörte, abends vor unseren Wohn- und Geschäftsräumen Aufstellung nahm.
Einige seien auch eingedrungen, hätten rund 1500 Mark Bargeld aus der Kasse sowie Schmuck, darunter Brillantohrringe, Erbstücke von der Mutter ihres Mannes und eine goldene Uhr genommen. Bis 1938 hätten sie das Geschäft unter größten Schwierigkeiten weitergeführt. Dann sei durch den großen Judenboykott unsere Existenz erledigt worden. Erneut sei ihnen dabei Schmuck, Bilder, ein Nerzpelz, eine Mercedes-Schreibmaschine und vieles mehr entwendet worden.
Der Warenverlust beträgt ca. 12.000 Mark.
In beigefügten Abschriften bestätigen ehemalige Geschäftspartner das Aus des Schokoladenhandels infolge der Pogromnacht. Bei dem großen Boykott, den die Nazis gegen die Juden angezettelt haben und alles in Trümmer schlugen, ist auch das Engrand-Geschäft von Antschel erledigt worden. Das kann ich eidesstattlich versichern, steht auf einem Schreiben von Marietta Glasser und Gertrud Bergmann unterzeichnet, die laut Stempel für Otto Bergmann, Vertreter der Zuckerwarenindustrie in der Elisabethkirchstraße 9 waren. Mir sind alle Vorgänge bekannt und noch in unangenehmer Erinnerung, schreibt Paul Kalz, Zigarrenhändler aus der Invalidenstraße 2, und stellt sich zur mündlichen Aussprache gern zur Verfügung. Und eine Dora Jasse aus der Färbeliner Straße 4 bestätigt, dass sie Händlerin bei der Familie Antschel gewesen sei. Sie wisse, dass nach dem Judenboykott Frau Antschel selbst als Händlerin ging, um sich ihren Lebensunterhalt für Mann und Kind zu verdienen. Das sei aber nur eine kurze Zeit möglich gewesen, da ihr kein Engrand-Händler mehr Ware gab. Zwangsarbeit in Weißensee. Von 1938 an sei ihr Mann bis 1941 als Jude arbeitslos gewesen, schreibt Anna Antschel weiter. Erst als das Arbeitsamt Fontane-Promenade für Juden eröffnet wurde, sei er als Arbeiter bei der Firma Scherb und Schwer in Weißensee bei niedrigem Lohn eingesetzt worden. Die Firma, heißt es bei einem Eintrag beim Museum Digital, sei von David Jaroslav ursprünglich im 19. Jahrhundert in Breslau gegründet worden und 1906 nach Berlin-Weißensee umgezogen. Schon 1933 sei der jüdische Betrieb Jaroslav in die Firma Scherb und Schwer, vormals Jaroslav, später in Scherb und Schwer Kommanditgesellschaft, umgewandelt worden. Der Schwiegersohn von Jaroslav, Dr. Schröder, musste seinen Anteil an Scherb und Schwer verkaufen. Wenig später musste er eine hohe Summe zahlen, um mit seiner Familie und dem gesamten Mobiliar über Italien in die USA emigrieren zu können. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs sei der Betrieb auf Rüstungsproduktion umgestellt worden, heißt es weiter. Circa 1500 Arbeiter, darunter Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, waren bis Ende des Krieges dort beschäftigt. Auch auf der digitalen Karte der Website nszwangsarbeit.de ist die Firma Elektroglimmer und Presswerke Scherb und Schwer KG zu finden. Dort habe es einen geschlossenen Arbeitseinsatz deutscher Juden gegeben, zu dem seien Kriegsgefangene aus der Sowjetunion, Polen und Italien eingesetzt worden. Einer der Zwangsarbeiter war Max Antschel, bis 1943. Dann
erfolgte von dieser Firma aus die Massenverhaftung der Juden,
schreibt Anna Antschel.
Er saß 8 Tage lang von der Gestapo aus in der Rosenstraße.
Die Fabrikaktion und die Rosenstraße. Damals gab es ein wohl recht einmaliges Ereignis im Nazi-Deutschland. Am letzten Samstag im Februar 1943 waren zunächst alle noch in Berliner Fabriken arbeitenden Juden festgenommen worden. Mit der sogenannten Fabrikaktion verfolgte Gestapo-Chef Hermann Goebbels das Ziel, Berlin judenfrei zu machen. Die SS trieb alle Juden, die in Fabriken Zwangsarbeiten leisteten, zusammen und verschleppte sie in die Sammellager in der Levetzow-Straße und in der Großen Hamburger Straße. Dort wurden die Häftlinge sortiert. Die Mischlinge, so bezeichnet, weil sie mit arischen Partnern verheiratet waren oder arische Elternteile hatten, transportierte man in die Rosenstraße 2 bis 4, schrieb Anja Seliger 1992 zum 50. Jahrestag in der Taz. Doch in der Rosenstraße, einer kleinen Seitenstraße zwischen dem Alexanderplatz und dem Hackeschen Markt, versammelten sich viele Ehefrauen der Inhaftierten. Sie versuchten, sie mit Nahrung zu versorgen und demonstrierten für die Freilassung der Männer tagelang. Sie ließen sich offenbar auch nicht durch den von der Gestapo aufgestellten Maschinengewehre beeindrucken. Rund 7000 der bei der Fabrikaktion Verhafteten wurden in den kommenden Tagen nach Auschwitz deportiert. Nur die etwa 2000 Juden aus sogenannten Mischehen wurden nach und nach entlassen. Wegen des Protests ihrer Angehörigen fragte Susanne Memania 2018 in der Taz und antwortete sich selbst: Vermutlich nicht, sagen heute die meisten Historiker. Wahrscheinlicher ist, dass sie ohnehin nicht deportiert werden sollten, um die arische Verwandtschaft zu schonen. Im Vorwort zum Buch Gedenkort Rosenstraße 2 bis 4 schrieb Andreas Nachama, geschäftsführender Direktor der Stiftung Topographie des Terrors: Der Frauenprotest war singulär und ist deshalb von größter Bedeutung. Selbst wenn der Protest gescheitert wäre und die Verhafteten deportiert worden wären, gibt es in der 12-jährigen NS-Geschichte kein vergleichbares Ereignis zivilen Protests einer größeren Gruppe in der Öffentlichkeit über mehrere Tage. In der Rosenstraße stand damals das Gebäude der Sozialverwaltung der jüdischen Gemeinde. Dahinter stand in der Heidereuter Gasse die älteste Synagoge der Stadt, erfährt man auf einer Gedenktafel vor Ort. Sie wurde 1714 eingeweiht, 1942 war dort letztmalig ein Gottesdienst abgehalten worden. Von den damaligen Gebäuden ist heute nichts mehr zu sehen, sie wurden im Krieg zerstört. Zwischen den zu DDR-Zeiten errichteten Plattenbauten, die heute das Gelände umgeben, findet man eine mehrteilige Plastik der Bildhauerin Ingeborg Hunzinger. Sie zeigt in der Mitte die gefangenen Männer, drumherum die protestierenden Frauen. Die Ehefrauen und Mütter gingen mit ihrem Protest ein hohes Risiko ein, heißt es auf einem Erklärschild neben dem Denkmal. Denn seit 1941 habe bei öffentlich gezeigten freundschaftlichen Beziehungen zu Juden bis zu 3 Monate Schutzhaft gedroht. Eine beeindruckende Geschichte, die im Jahr 2003 auch fürs Kino verfilmt wurde. Und Teil dieser gut ausgehenden Geschichte waren also Max Antschel und seine Frau Anna. Doch das Leid der Familie war damit keineswegs vorbei.
Nach der Inhaftierung wurde er wieder durch das Arbeitsamt Fontanepromenade bei der Firma Paul Kretschmar, Lichtenberg, Frankfurter Allee 124a, als Bauarbeiter für wenig Geld eingesetzt,
schreibt Anna Antschel in ihrem Bericht für das katholische Hilfswerk über ihren Mann.
Bis es dann zu der weiteren Verhaftung kam. Sein Leidensweg ging bis nach Auschwitz, wo er nicht mehr zurückgekehrt ist.
Wann und warum es zur erneuten Verhaftung kam, erklärt sie an dieser Stelle nicht. Dazu muss ich noch andere Unterlagen finden. Läuse, Typhus und der bestochene Wachmann. 1944 war Max Antschel zunächst im Reichsarbeitserziehungslager Wartenberg, schreibt Anna Antschel weiter. Sie habe, wie die anderen Frauen und Mütter, sämtliche Lebensmittelmarken bei dem Kaufmann Freud in der Brunnenstraße gegen Reisemarken eingetauscht, um ihren Mann dort zu versorgen. Doch habe er dort durch die entsetzlichen Läuse Flecktyphus bekommen und sei in ein Krankenhaus in Böhmisch-Leipa verlegt worden. Sie sei sofort in die heute in Tschechien liegende Stadt gefahren, haben ihren Mann aber erst nach langen Bitten kurz am Fenster sehen dürfen. 4 Wochen später fuhr sie erneut nach Böhmisch-Leipa und blieb diesmal 3 Wochen.
Ich besuchte ihn täglich heimlich. Alles freute sich, wenn ich kam. Es waren in dieser Baracke wenig Juden, viele Russen und Polen, die mich alle deckten.
Wieder genesen kam Max Anschel ins Polizeigefängnis. Um ihm auch dort zu helfen,
machte ich mich dort mit den wachhabenden Polizeibeamten bekannt,
schreibt Anna Anschel weiter. Schließlich habe sie den Beamten Paul Engel gefunden, den sie
durch Geschenke wie überteuerten Alkohol, Zigaretten und Geld bestach.
So habe sie ihrem Mann laufend Lebensmittel und Rauchwaren überreichen können und der Beamte habe ihr manch lieben Gruß ihres Mannes übermittelt.
Dann kam Auschwitz,
heißt es am Ende des Berichts von Anna Anschel. Und ab da habe sie nur noch Pakete schicken können.
Ende Oktober wurde mein Mann das letzte Mal in Auschwitz gesehen. Wöchentlich erhielt er 3 Lebensmittelpakete von mir. Nichts wurde zurückgeschickt.
Noch bis Januar 1945 habe sie Pakete geschickt.
Vor Weihnachten noch 2 Wertpakete mit warmen Sachen.
Dass Max Anschel da schon längst ins Konzentrationslager Stutthof deportiert worden war, wo er am 22.11.1944 ums Leben kam, weiß seine Frau Anna im Sommer 1945 noch nicht, als sie diesen Brief verfasste. Noch in dem am 1. Februar 1946 ausgefüllten Fragebogen gibt sie das KZ Auschwitz als Todesort an, versehen mit einem Fragezeichen. Die Morddrohung und die geplünderte Wohnung. Und dann ist da noch der kurze Hinweis auf eine massive Bedrohung, die mich überhaupt erst zu den Akten des Diözesanarchivs geführt hatte.
Kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee im Mai 1945,
schreibt Anna Anschel,
wurde ich von 4 Leuten gewarnt, dass ich als Judenaas erledigt werden soll, und zwar durch P.G. Klatt, der meinen Mann durch seine Intrigen ins KZ beförderte. Das schlechte Gewissen dieses Mannes hatte nun auch noch die Absicht, sich von seiner Anklägerin zu befreien.
Wer dieser P.G. Klatt war, bleibt unklar. Auch warum er gegen Max Anschel und seine Familie vorging, ist vorerst ein Rätsel. Ich hoffe auf die Akten im Landesarchiv, deren Einsicht ich schon beantragt habe. Anna Anschel gibt an, dass sie sich nach dem Hinweis mit ihrer Tochter bei guten Bekannten verborgen habe. Währenddessen sei ihre Wohnung aufgebrochen worden.
Über Nacht nun hat man die Türfüllung zertrümmert, um dadurch in die Wohnung zu gelangen. Ich traf geplünderte Schränke und Kisten an. Wäsche, Kleidungsstücke etc. waren entwendet. Das Kind und ich haben heute etwas zum Anziehen, Bettwäsche und Handtücher fehlen.
Und dann fügt sie noch hinzu:
Besonders jammert mein Mädel um den Verlust ihrer Geige und der Noten.
Der Riss in der Tür. Kaum bin ich aus dem Diözesanarchiv zurück, nehme ich alle Wohnungstüren unter die Lupe. Das Haus ist eins der letzten unsanierten im Viertel. Die Anstriche im Treppenhaus sehen so aus, als könnten sie noch aus Vorkriegszeiten stammen. Eine zertrümmerte Türfüllung könnte also Spuren hinterlassen haben. Ein Gedanke drängt sich auf: Es könnte meine Wohnungstür sein. Aber auf den ersten Blick ist nichts zu sehen. Erst beim zweiten Blick sehe ich leichte Risse bei einer Tür. Aber nicht an meiner, es ist die von meinem Nachbarn Wolfgang, der hier seit 50 Jahren wohnt. Ich drehe an seiner Klingel, um zu fragen, ob er was weiß, ob man von innen vielleicht noch mehr sieht. Aber Wolfgang weiß etwas anderes zu berichten. Der leichte Riss stamme garantiert nicht aus den letzten Kriegstagen, sondern irgendwann aus den 70ern. Da habe er mal den Schlüssel vergessen und dann... Später schaue ich mir die Akten des Diözesanarchivs nochmal genauer an. Darin gibt Anna Anschel an, in einer 4-Zimmer-Wohnung zu wohnen, für 78 Mark Miete. Wolfgang aber hat nur 3 Zimmer, wie alle Wohnungen auf seiner Seite des Hauses. Nur die Wohnungen auf unserer Seite haben 4. Haben die Anschels genau dort gelebt, wo ich jetzt sitze und schreibe? Die Wahrscheinlichkeit hat sich schlagartig verdoppelt. Eine Antwort darauf werde ich aber erst Monate später bekommen. Auch, weil ich immer mal wieder eine Pause brauche von den Anschels. Manchmal lasse ich die Akten über Monate ruhen, irgendwo gespeichert im Computer, um Abstand zu bekommen, bevor ich wieder Energie genug habe, um mich wieder dran zu setzen. Weiter, vor allem aber genauer zu lesen, auf Details zu achten. Der Traum von Amerika. Im Frühjahr 1946 hatte auch Anna Anschel genug. Sie wollte nur noch eins, weg von hier. Bei Punkt Ausreise schreibt sie in den Fragebogen:
Herzlich gern. Besonders meine 15-jährige Tochter, welche schon fleißig Englisch lernt. Sie bleibt nicht in Deutschland, wo man sie beschimpft, mit Steinen beworfen und in den Schmutz gestoßen hat. Sogar von Frauen wurde sie von den Geschäften beim Einkauf beschimpft. Auch vor unserer Wohnungstür hielt man Judenhetze. Wir sollten nach Palästina und so weiter.
Als Angehörigen im Zielland benennt sie Walter Hasendahl, einen in Los Angeles lebenden Vetter. Hasendahl war der Mädchenname von Max Anschels Mutter. Warum aus dem Traum von Amerika nichts wurde, geht aus den Akten nicht hervor. Vielleicht lag es am Fehlen von Auswanderungspapieren, das im Fragebogen vermerkt ist. Vielleicht lag es am Geld. Aus den Ostberliner Adressbüchern geht hervor, dass Anna und Ruth Anschel noch bis Mitte der 60er Jahre an der Elisabeth-Kirch-Straße gewohnt haben. Besonders gut scheint es ihr nicht ergangen zu sein. Aus den Notizen des katholischen Hilfswerks geht hervor, dass Anna Anschel nervenkrank war, verursacht durch fortgesetzte Aufregung und Leiden durch die Verhaftung meines Mannes und der nicht erfolgten Wiederkehr. Es gibt nur wenige weitere Unterlagen aus dem Bestand des katholischen Hilfswerks. In einer Notiz aus dem September 1947 wird vermerkt, dass Frau Anschel angerufen und mitgeteilt habe, dass sie nach Liebenthal zur Erholung fahre. Frau Dr. Sommer habe versprochen, sich derweil um die damals 16-jährige Tochter Ruth zu kümmern. Die kommt auf Einladung zu den Katholikinnen, aber möchte dort offenbar keine Hilfe annehmen. Sie mag nicht anderswo essen gehen, heißt es in einer handschriftlichen Notiz, mit der die Akten enden. Die Mutter habe gut vorgesorgt und sie koche sehr gern für sich. Der Brief von Trudel. Zuvor aber findet sich noch die Abschrift eines Briefes an die liebe Anne und Ruth vom 15. Oktober 1945. Unterzeichnet ist er nur mit Deine Trudel.
Liebe Anna, wir leben alle noch, haben alles überstanden. Am 1. April sind die Amerikaner bei uns einmarschiert, Mittag um 1 Uhr. Es war eine Zeit, die man nie wieder vergessen kann. Karl und Lieschen, ihr Mann, sind zu Hause.
Dann berichtet sie über die neue Lage vor Ort.
Hier bei uns ist die Grenze. Wir sind amerikanisch, meine Eltern russisch. Schwierig ist es, überhin zu kommen.
Der Brief stammt aus Archfeld, einer kleinen Gemeinde in Hessen, keine 2 Kilometer von der Landesgrenze nach Thüringen, der Grenze, an der dann bis 1989 infolge des Krieges die Grenzanlagen der DDR standen.
Wir waren auch 4 Tage nicht in unserem Haus, da waren die Amerikaner drin,
schreibt Trudel weiter.
Ein Korb von dir haben sie aufgemacht. Es lag alles darum. Der große Korb ist zugeblieben.
Offenbar waren Trudel und Anna Freundinnen oder Verwandte. Jedenfalls standen sie sich so nah, dass Anna Anschel Sachen in Archfeld untergestellt hatte.
Mein lieber Mann, der ist noch nicht da. Wo mag er wohl sein? Durch einen Kameraden habe ich erfahren, dass sie zuletzt bei Frankfurt-Oder gekämpft hat. Also beim Russen,
schreibt Trudel. Es könnte sich um die große Schlacht bei den Seeloer Höhen handeln, bei der Mitte April 1945 innerhalb weniger Tage insgesamt rund 100.000 Soldaten ums Leben gekommen sind.
Obwohl Ernst in Frankfurt-Oder im Lager ist? Wenn ich das nur mal wüsste.
Und dann fragt Trudel auch nach Max.
Ist dein Mann da? Der müsste aber schon längst da sein. Ja, ja.
Max Anschel war da schon fast ein Jahr lang tot. Wie hat diese Erfahrung das Leben seiner Tochter geprägt? Dazu mehr in Teil 5.
Diese Folge wurde von Philipp Große-Seestrup produziert. Sie finden alle Folgen dieser Serie unter taz.de/maxanschel.